Nice.
Metal.
Ja, Leute, herzlich willkommen zum Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk Pommer. Mir gegenüber online zugeschaltet sitzt der wunderbare Max Rabe. Und ja, wir befinden uns hier an einem wunderschönen Dienstagmittag nach der Jugend-Junioren-DM. Und ja, Herr Rabe, wie haben Sie denn das vergangene Wochenende wahrgenommen und verarbeitet?
Also verarbeiten konnte ich es noch gar nicht. Es sitzt noch so tief.
Die Freude.
Nee, ich habe ja krass einfach.
Also ich habe ja, finde ich, wir haben den besten Prediction-Podcast gemacht. Ich hab nur gesagt, Lene wird da ein gutes Game hinbringen und die hat gewonnen. Und das freut mich doch, dass hier unsere, nee, wir hatten ja zwei von Berlin Strength. Unser Andi, unser lieber Ehrenmann, der stimmt, 300 stimmt, auf den Wettkampf geruppt hat. Das fanden wir alle sehr geil. Das konnte ich noch parallel im Stream sehen, als wir trainieren waren. Da haben wir alle mitgefiebert und uns sehr, sehr gefreut. Also Andi, herzlichen Glückwunsch und auch geiles Total, dritter Platz. Und Lene hat sich den ersten gekrallt mit einem echt coolen Battle. Also es war echt spannend und man konnte gut mitrechnen. Und ja, erster Platz, 400 Total in der 69er.
Ja.
Und
aber in der Gewichtsklasse, ne?
Bitte?
Aber in der Gewichtsklasse, ne? Nicht in. Ja, war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung. Bin mal gespannt, was da bei ihr noch so in der nächsten Zeit geht.
Ja, da war ja noch rum.
Ja, auf jeden Fall. Und damit ist sie dann die erste Veganerin, die deutsche Meisterin wird. Keine Ahnung, es war jetzt. Ich weiß nicht.
Was? Die erste was?
Erste Veganerin.
Was? Ach Quatsch, 100% nicht, oder?
Nee, ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weiß es gar nicht. Aber ich bei den, ja, ist auch völlig wurscht, aber war auf jeden Fall eine stabile Leistung, auch ziemlich guten Vorsprung, ne, in ihrer Klasse gehabt. Oder?
Naja, nee, das war eigentlich ein knappes Ding.
Also war so close,
ja. Hast du nicht irgendwas also, von ja, 17,5
Kilo gesagt oder so?
Ja, weil, nee, 7,5. Wir waren ja irgendwie 7,5 auseinander.
Ah, okay.
Beim Deadliften und dann hat es aber schon gut gereicht. Und ja, sie hätte auch, ja, sie hätte es ja dann schon nach dem Fail davor, nach dem gefailten Lift, war sie ja schon deutsche Meisterin. Und dann hat sie noch die 5 Kilo mehr für die 400 gezogen.
Ja. Ja, krass, krasse Aktion. Ja, war auf jeden Fall sehr stabil. Helena Mariella Decker hat die 57er komplett zerstört.
Also, das war, Mann, das komplett war wirklich, alle.
Das war wirklich ein bisschen frech, Alter.
Also, es war ein Blutbad.
Das war echt gestört. Die 63er habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, Andi habe ich auch gesehen. Das war wirklich echt ein krasses Ding. Also die Klasse war auch cool, aber der ist ein Dritter geworden, ne?
Genau.
105er. Yannick hat gewonnen.
Wer war noch dabei? Yannick, genau.
Yannick hat gewonnen. Zweiter war. Wer war ein Zweiter? Habe ich vergessen.
Aber ich muss sagen, ja. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich nicht so viele kannte und es nur so ein bisschen zu meiner Schande. Du warst ja vor Ort und hast alles dokumentiert. Du hast leider nur ein bisschen halbherzig verfolgt. Nur so ein bisschen meine Leute. Aber weil mein Fokus, also ich hatte halt keine Junioren gerade im Coaching. Und deswegen ist mein Fokus auf die nächste DM. Und das hat mir auch nochmal echt Motivation gebracht. Ich war ja mit Kea da und die ist, denke ich mal, auch dadurch auch sehr motiviert gewesen auf die nächste DM. Das ist ja immer ganz cool, wenn man so einen Wettkampf sieht, dann nochmal, dass man schön Motivation tankt.
Ja, bei mir hat es irgendwie nicht so funktioniert, aber da können wir gleich drüber reden.
Mit Motivation tanken?
Isa hatte dann auch richtig Bock wieder irgendwie. Die war dann, hat sich richtig geärgert, dass sie nicht gestartet ist. Und ich meinte dann so, ja, komm, also nimm dir mal die Zeit. Du hast ja jetzt dieses Jahr alles abgeräumt, was man abräumen kann. Das ist jetzt nicht.
Ja, braucht ja jemand, der kommentiert. Sie hat ja da den halben Wettkampf kommentiert, oder nicht?
Komplett, also komplett irre, ne? Samstag fast den ganzen Tag und Sonntag auch. Also echt hardcore, ne? Aber ja. Das war schon eine krasse Aktion. Ja, ich weiß nicht. Ich habe die anderen Klassen echt nicht so verfolgt irgendwie. Wir hatten ja aus unserem Verein einen, der in der 83er A-Jugend gestartet ist. Und der Typ, der die Klasse gewonnen hat, war absolut gestört. Also das musst du dir mal vor Augen führen. Ja. 83er unter 18-Jähriger, der 300 hebt.
Ja.
das ist,
komm, man
das
mal
so,
machen. Ne?
Das früher. Ist so ab, so ab, ja.
Als ich noch Powerlifting so gemacht habe, da gab es sowas nicht.
Nee. Das war wirklich krass. Also da war ich echt, da habe ich mich gefragt, wie das abgeht. Also echt crazy.
Ja. Und jetzt habe ich nur eine Frage. Wo standen seine Beine?
Innen.
Oh.
Ja.
Einfach nur stark gewesen. Tja, was soll man sagen?
Der war echt einfach nur stark, ne? Der hat es jetzt tatsächlich nicht ercheatet, der Gute. Auch so ein bisschen Sascha Stendebach-mäßig war der. Also der hat seinen ersten auch gar nicht gekriegt, weil die Zeit abgelaufen ist. Ungelogen.
Was?
Ja. Und beim zweiten stand er dann auch ewig da, hat dann so wie Sascha Stendebach halt einfach so ein bisschen so in die Luft geguckt, geatmet und dann so ganz schlagartig dann runter und zack hoch. Wirklich crazy. Ich weiß aber nicht, ob der bei dem im Coaching ist, das kann ich dir nicht sagen.
Okay. Ja, also vielleicht mehr Zeit nehmen, ne? Und einfach chillen, ne? Bisschen die Energie aus dem Boden aufsaugen.
Ich habe mir gedacht, dass man das Wochenende eigentlich so ein bisschen als Scouting-Event nutzen kann, aber ich glaube, so funktioniert das nicht so richtig. Ich glaube, die Leute, die auf der DM sind, die haben alle irgendwie schon einen Coach oder Betreuung. Die
sind alle
oder
schon
so.
Verheiratet.
Ja, die sind alle schon verheiratet, da kann man nicht mehr so viel rausholen. Eigentlich müsste man wirklich irgendwie auf die LMs fahren, ne? Und da dann so ein paar Visitenkarten auslegen oder sowas.
Das kommt nicht in Frage. Ich nehme meine Athleten, lass die alle die DM gewinnen und dann.
Ja, das reicht halt leider nicht.
Ich hab's ja schon versucht.
Ich hab's ja eben. Ich habe ja schon eine DM gewonnen und ich habe auch schon zwei internationale Wettkämpfe mit Treppchen gemacht, aber.
Und wenn das kein Grund ist, jetzt endlich, was ihr schon lange machen wolltet, eure Instagram-App aufzumachen und Falk wegen einem Coaching anzuschreiben.
So sieht's nämlich aus, ja. Oder Maxi.
Und Maxi. Wo ich sage, oh, Mitte, Maxi, ich will auf der DM richtig was leisten.
Ich will richtig geil Sumo eben. Zeig, erleuchte mich mit deiner Sumo-Technik.
Oh Gott, ich stelle mir das richtig vor, wie so ein, ja, wir machen dann so einen Schrein auf wie so ein, und dann wie so ein, beten wir die Sumo-Götter an.
Ja, genau. Geil. Ja, mega. Ja. Genau, dann schreibt uns einfach mal eine DM, Leute. Schreibt uns eine DM und werdet stark und kräftig und teilt die Folge, und das können wir ja gleich mal am Anfang machen, teilt die Folge mit euren Freundinnen und Freunden und euren Familienangehörigen und Hunden, Haustieren.
Ja, die haben kein Spotify, aber mit allen anderen, die Spotify haben.
Ja, also ich kann ja gleich mal hier eine Frage in den Raum werfen, für uns und für andere auch. Wie ist das Thema Videopodcast für dich? Eigentlich gar nicht so interessant, ne?
Ich glaube, Video gucken gar nicht so viele. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr doch unsere hübschen Gesichter sehen wollt. Dann könnten wir das auf jeden Fall möglich machen. Aber ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man unsere erotischen Stimmen hört.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist das Allerwichtigste. Ich fühle mich auch wohl hier so, wenn ich hier einfach ein bisschen nackt rumsitzen kann, so wie sonst auch immer.
Ja, und es müssen auch nicht alle hier unseren
Schritt rumspielen und dann.
Es müssen auch nicht alle unsere Sauna sehen, in der wir immer den Podcast hier aufnehmen.
Ja, stimmt. Ja.
Unsere Saunalandschaft.
Ja.
Ja, aber sag mal, warum warst du denn jetzt nicht so motiviert nach der DM? Du meintest ich habe ja auch gesehen bei Insta schon, du hattest
ja ich weiß auch nicht, ich hatte echt so ein bisschen Abfall jetzt am Sonntagabend. Also ich habe ja sonntags immer meinen SPD-Tag. Wir sind im neuen Block und ja, keine Ahnung, irgendwie lief alles scheiße. Also ich kann dir mal die Videos von meiner, warte, was mache ich jetzt so? Ich mache das hier Highlife.
Highlife. Wenn wir einen Videopodcast haben, beschreibe ich jetzt, was man sieht.
Highlife schicke ich dir jetzt meine Beuge.
Ich wollte ja schon immer so Sportkommentator werden, das ist jetzt der nächste Schritt.
Ist das so?
Und jetzt mache ich eine. Und jetzt kommentiere ich euch hier. Live-Ticker-mäßig fällt seine Beuge gleich.
Ja.
Ich warte kurz, bis du fertig editiert hast, und in der Zeit erzähle ich mal, wie es bei mir war. Ich hatte meinen zweiten.
Du bist ja verletzt, ne, mein Lieber.
Jo, ich hatte es dann auch mal probiert, leicht einzusteigen. So ein bisschen mit Tempobeuge. Das ging am Anfang auch gut. Die Muskeln sind stark, aber die Nerven sind noch nicht willig. Also ich merke echt, wenn ich da einmal so eine kleine untere Rückenbewegung zulasse, dann schallert es halt voll rein, obwohl ist der Rest dann eigentlich sehr stabil. So die Bracing-Muskeln, sag ich mal, sind alle noch gut am Start. Und ja, die erste Einheit habe ich mich so komplett festgemacht und die ganze Zeit konzentriert und es lief eigentlich ganz gut. Obwohl es den nächsten Tag, habe ich es halt wieder gemerkt, so ein bisschen im unteren Rücken. Und eigentlich wurde es ja jeden Tag besser. Mhm. Heben kann ich, lustigerweise. Aber ich habe mich dann bei der zweiten Einheit, hatte ich mich ja schon entschieden, ich werde mir auf jeden Fall mal so physiotherapeutische Hilfe holen. Und ja, wollte das schon mal ein bisschen abfilmen. Und ja, habe ich 120 Tempobeuge gemacht, habe ich halt übel trotzdem auf den Brace konzentriert. Und dann hat es mir auch bei der vierten Rap wieder komplett reingezimmert. Und man, ich finde, man sieht es gar nicht so krass auf dem Video, was da irgendwie jetzt was anders gelaufen ist bei der Rap. War nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Also ich konnte danach mich noch komplett bewegen, aber habe wieder gefühlt so 3-4 Tage zurückgeworfen vom Schmerzmodell und ist aber auch jetzt genauso schnell wieder besser geworden. Also ist jetzt mein neuer Gameplan.
Einfach akzeptieren, dass du immer einen Hexenschuss hast, wenn du beugst.
Dass ich Calisthenics mache. Nee, dass ich scheiße, da muss ich auch beugen. Das ist ja voll für den Arsch.
Nee, wenn du hier nicht, wenn du kein Streetlifting-Weighted Calisthenics machst, dann musst du nicht beugen. Kannst du auch
ja, was soll ich denn sonst machen hier? Körpergewicht auf Reps oder was? Bestimmt nicht. Also, ich werde jetzt erstmal die Belt Squat richtig misshandeln oder mich misshandeln lassen, eher von der Belt Squat. Und die mal richtig pushen mit Top-Sets und zweimal die Woche. Und da kann ich ja eigentlich gut Gewicht bewegen. Also mal sehen, ob ich da gut meine Leistung konservieren kann. Ich glaube, Heben wird dann schnell wieder was. Bank kann ich jetzt wieder mal ein bisschen pushen. Und ich habe jetzt auch bei Data-Driven Strength erstmal gekündigt. Weil bringt ja nichts. Ich muss mir selber dann mit dem neuen Reha-Zeug, ich werde jetzt hier zu dem Stuff von Strength Guys gehen, zu Emily und oh, ich habe gerade den Namen nicht richtig parat. Dominik, glaube ich. Und hier, die heißen PTN Plans auf Instagram. Haben ja hier Emily und Dominik, genau. Haben sich ja schon um sowohl Lia und Taylor und die ganzen Weltathleten da gekümmert. Und das auch sehr, sehr erfolgreich. Ich hatte ja mal erzählt, hier Lia war ja irgendwie 2-3 Monate vor Sheffield. Da konnte sie halt überhaupt nichts heben oder squatten.
Ja.
Und die haben sich da echt cool auch wieder so einen praktischen, wie man wieder einsteigt ins Training, damit der einen Plan gemacht. Helena hatte ja, die habe ich mal gefragt, die hatte ja mit ihr auch so ein paar, mit den beiden so ein paar Sessions, zwei, wo sie auch mal ihren Hip-Shift angegangen sind und ein, zwei Sachen.
Ja.
Und sie meinte zu mir, ja, du kannst dich auf Arbeit einstellen. Also sie musste da wohl auch richtig oft 5-mal die Woche so Übungen machen und ja, da habe ich jetzt auch Zeit für. Und da kann ich auch mal ein bisschen an meinem Hip-Shift arbeiten.
Was ja aber auch geil ist, und das haben wir jetzt am Wochenende schon besprochen, es ist schon cooler irgendwie die Aussicht zu haben, dass man dran arbeitet und dass es dadurch besser wird, als irgendwie zu pokern und sich hinzulegen und zu sagen, ja, ich warte jetzt, bis es vielleicht besser wird. So irgendwie für den Kopf ist das, finde ich, zumindest die geilere Prognose, ne?
Ja, und ich finde auch, also ich sehe das echt als Chance, dass ich dann langfristig auch da meine Technik verbessere und mehr rausholen kann. Und es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, früher musste man immer echt mit sich kämpfen und dann nochmal diesen neuen Setpunkt setzen, okay, ich bin jetzt eben nicht da, ich bin jetzt, muss hier anfangen, dann akzeptiert man das und macht dann weiter. Mittlerweile bin ich da relativ stoisch und das, also auch als es passiert ist, war so, ja, scheiße, ne, kotzt halt an, aber was willst du machen? Und glaube mittlerweile, also ich sehe das halt auch, ich denke mir manchmal eher, oh, ich muss mal wieder Instagram löschen oder mal ein paar schwachen Leuten followen, damit ich mich nicht so scheiße fühle oder schwächeren. Ja. Weil man irgendwie denkt, okay, gefühlt fühlen mich jetzt alle 300 und ich chill hier rum.
Ja, aber das ist halt eh komplett gestört, ne?
Ja, aber du, ich sehe das gar nicht so in Konkurrenz und ich weiß ja, wie es ist so, ne? Weil
ich bin eh der Beste.
Auf jeden, der 300 hebt, gibt es halt 1000 Leute, die halt weiß ich nicht, 100 heben oder 150 oder die sich übelst über 200 freuen, wo ich mir denke, ah ja, komm, 200, weiß ich noch, als ich damals. Ja. Aber ist halt so, ne, man vergleicht sich immer nach oben irgendwie und deswegen, also ich mach das nur an mir fest und ich denke mir einfach so, ja, nee, irgendwann will ich nochmal dahin so und mittlerweile kann ich da eigentlich relativ gut damit umgehen. Also klar ist man immer abgefuckt so 1-2 Tage oder eine Woche, aber ich denke mal, das ist, wenn man das gut einordnen kann, das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, ja, jetzt hast du mir geschickt hier.
Ich hab dir meine Beuge geschickt. Ich kann ja schon mal ganz kurz anreißen. Wir waren das ganze Wochenende auf der DM und ich habe da die ganze Zeit in dieser Halle rumgehockt und so. Das klingt jetzt alles irgendwie nach Ausreden, aber ich habe versucht für mich so ein bisschen zu begründen, was da abgeht. Und habe Maxi auch schon, also meinem Coach Maxi, meine Lifts schon geschickt und hatte einen Double mit 225 in der Beuge drin stehen und das hat sich so schwer angefühlt, Alter. So unendlich schwer. Raff ich gar nicht. Ja, es ist für mich absolut unverständlich, wie sich sowas so schwer anfühlen kann. So.
Wie viel war das? Ja. 275?
25,
mein Gott. 25? Ja, ich kann nicht Platten zählen über alles, was ich nicht selbst sehen kann.
Ja, und das war ein bisschen ernüchternd. Auch die Bank hatte irgendwie einen ganz komischen Sticking Point oben. Das war ganz, ganz wild. Das hatte ich ja noch nie.
Du hast doch nicht richtig Spannung reingekriegt hier bei der Beuge, ne?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Also mich sieht's jetzt nicht super komisch aus oder missgrooved.
Nee, das nicht, aber es war halt einfach schwer. Und das ist ja eben das Ding. Also ich fand's ja technisch nicht schlecht. Es war einfach nur übelst schwer. So, deshalb, keine Ahnung.
Ich habe jetzt auch mal eher gesucht, aber.
Ja, Maxi meinte dann so, ja, es ist jetzt einfach ein Adaptionsding, weil ich einfach lange nicht viel gebeugt habe. So. Und ich hoffe einfach, dass es stimmt. Und,
ach so, na, hattest du jetzt schon Lowbar-Beugen drin die letzten Wochen? Oder war das jetzt?
Ja, ich beuge eigentlich immer Lowbar. Also ich habe immer mal eine Hyperbeuge mit drin, aber Lowbar ist eigentlich immer mit im Plan.
Ja, ich hätte nur den Headfits gesehen und diese Front Squat ist aber auch nur ein
Trigger-Teil. Achso, ja, nee. Ja, Front Squat hatte ich auch. Ich habe auch noch eine Post Hyper. Ich habe auch die Headfits, wie gesagt, und eine Tempo-Lowbar-Beuge. Ja, es ist halt viel relativ leichtes Volumen und habe halt nur diesen SPD-Tag so ein bisschen als etwas schwere Referenz. Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt dann demnächst.
Also hast du noch so einmal Lowbar?
Einmal richtig schwer Lowbar, ja.
Achso,
das ich weiß schon, so Double und so. Kommst da.
Ja, naja, vielleicht ist er erstmal wieder gewöhnen, wenn du jetzt reinkommst. Wolltest du wieder
ja, die Frequenz? Ich hoff's, ja, mal gucken. Ja, aber das ist jetzt halt so ein Ding, ne? Ich habe jetzt quasi noch ein bisschen was über 2 Monate Zeit bis zur TBB Open und wenn sich das bis dahin nicht irgendwie signifikant verbessert, dann lohnt es sich jetzt auch nicht wirklich da anzutreten, ne?
Ja, man muss ja da also wie. Ja, irgendwann hat man halt immer mehr Spaß. Also ich finde es auch irgendwie immer schwer, wenn man nicht so richtig weiß, dass man nicht gut performen kann, dann einen Wettkampf zu machen. Hm. Und ist jetzt nicht so, dass du jetzt zum ersten Mal einen Wettkampf machst und die Erfahrung da brauchst.
Ja, eben. Aber, also für mich wäre es halt, mir geht es dann schon drum, meine Klasse zu gewinnen.
Ja, so. Ja, okay, verstehe.
Also ja, dann, und wenn ich das nicht wenigstens in Aussicht habe, dass es gehen könnte, dann weiß ich nicht. Habe ich da jetzt auch nicht unbedingt.
Dann lieber keine Zeit am Peking verschwenden, sondern lieber gucken, was läuft, ne?
Oder genau, irgendwie wieder on track kommen und dann noch irgendwelche Regionals machen und dann zur DM fahren oder so.
Ja, aber ich würde jetzt erstmal eine Session würde ich immer erstmal abhaken, so, ne? Das kann ja alles sein, so. War das nicht am selben Tag? War das vorher oder war das am Sonntag oder jetzt
gestern? Am Sonntag.
Danach aber, ne?
Ja.
Ja, gut. Ja, das ist ja noch nervig, viel fahren und rumsitzen und also ja, würde ich erstmal abhaken und mal schauen. Manchmal hat man ja wirklich einfach einen Kacktag, ist auch immer mal so. Und
ja, voll.
Dann nochmal schauen.
Ja, mal gucken. Also ich habe ja dann heute, wenn wir hier durch sind mit aufnehmen, fahre ich in meine Tempo-Session. Und da gucke ich mal, wie die läuft. Aber ansonsten, ja. Ich meine halt, es ist halt Teil des Sports, so, dass es halt auch mal schlechter läuft. Und es ist einfach aus Athletenperspektive schwer, sich klarzumachen, dass es halt nicht immer geil läuft. So. Und dass es halt auch mal kacke ist und dass man da einfach durch muss. Ne? Und ich versuche mich da jetzt einfach so ein bisschen in das, auch wenn es ein bisschen inflationär benutzt wird, in das Mindset so reinzuarbeiten, dass ich
Mindset.
Dass ich einfach ein bisschen stabil bleib, meinen Plan abarbeite, also das einfach mache, was ich machen soll und geduldig zu bleiben, dass es alles ein bisschen Hand und Fuß hat und Struktur und dass es besser werden kann. Und dann.
Ja, du, das ist der Trainingsblues und den muss man auch mal spielen können. Den muss man auch mal richtig spielen können und genießen.
Es ist so. Vor allem, es ist halt immer so, ich komme ja halt sehr jung vor, ne? Ich komme ja wirklich ziemlich, ziemlich jung. Ja, ich bin jetzt 25 so.
Das sagen nur alte Leute.
Ich komme mir halt jung und unerfahren vor. Aber ich trainiere halt auch schon seit 10 Jahren, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich erst seit einem Jahr trainiere und seitdem alles scheiße läuft, sondern so, ich habe jetzt schon einiges mitgemacht. So, und das, da ist es halt auch mal normal, dass solche Down-Phasen ein bisschen länger dauern.
Ja, da muss man halt immer mehr kämpfen, ne, um Verbesserungen.
Ja,
oder die meisten, total, sagen wir mal so.
Total. Das ist halt echt, ne? Ja. Und Fortschritt ist halt auch einfach nicht linear. Es ist halt immer irgendwie eine Wellenform und manchmal läuft es halt einfach beschissen und manchmal läuft es halt auch länger beschissen. So wie Kona das eigentlich letzte Woche gesagt hat, ne?
Ja.
Eigentlich ziemlich on point, ne? Manchmal läuft es, dann läuft es halt 1-2 Monate scheiße, läuft es halt auch mal 6 Monate scheiße, aber dann läuft es irgendwann halt auch mal wieder richtig geil. Das ist einfach wichtig, da dran zu bleiben und weiter Gas zu geben, ne?
Ja, also ich denke auch halt so, also vor allen Dingen jetzt so, wenn man so blogtechnisch redet, dass man halt immer schauen muss, ob man was draus lernen kann. Und manchmal muss man halt suchen und das gehört einfach dazu, dass man was probiert, weil hey, kann ja auch sein, man probiert was und auf einmal geht's übelst ab. So, ja. Und aber bevor man das findet, wo es richtig abgeht, muss man erstmal vielleicht ein paar Sachen finden, wo es nicht gut abgeht. Aber dann lernt man draus, weiß, okay, das muss ich jetzt nicht mehr machen und dann lieber einen Block machen, als irgendwie 10 Blöcke alles immer hin und her werfen und alle, dann lieber immer schauen, was funktioniert und sich immer mehr aufeinander zuschneiden. Und ja, so Trainingssessions habe ich halt auch oft von Leuten. Ich meine, ich glaube, es ist voll okay, abgefuckt zu sein, wenn mal ein Training nicht läuft.
Ja.
Aber ich denke mir meistens so, Hauptsache man hat halt die Arbeit reingesteckt, ne? Also dafür ist ja auch API da und viele sind halt eher so Monitoring-Sets und die sind ja, also von den Top-Sätzen meine ich jetzt, und die spielen ja nicht jetzt direkt die Leistung wieder, da muss man ja echt auf den Trend eher so ein bisschen gucken oder auf die Dauer und man wird ja nicht schwächer, also man wird ja, es geht ja dann meistens eher so eine Peaking oder Konstellation der Tage, dass man halt da das Beste rausholt, aber trotzdem hast du ja danach dein Backoff gemacht mit, weiß ich nicht, was du da Schönes geballert hast und das wird dich ja trotzdem...
Ich glaube, ich 170, 180, 85 für Vierer oder so.
Ja, und das wird sich ja trotzdem auswirken.
Ja, das stimmt.
Und so, aber das Weinen in der Ecke und das Kauern, das ist auch gut für die Wirbelsäule und die Tränen, die machen einen auch mental robust. Also das gehört ja alles dazu.
Ja, einfach stabil bleiben.
Ja, Mann, ey, vor allen Dingen, ich habe eigentlich jetzt gedacht, ich weiß ganz genau, was ich machen muss im Heben und vor allen Dingen im Beugen. Und ja, jetzt kann ich das nicht machen. Das nervt voll.
Ja, das ist fucked up, ne?
Das ist irgendwie auch so ein Ding, wo ich denke, oh, das ist immer, wenn man denkt, jetzt, geil, okay, jetzt ist rum und jetzt weiß ich, was zu tun ist und ich muss einfach nur tun und meistens dann wird man krank oder so. Und man hat dann diesen Block raus und man merkt, oh ja, jetzt ist alles on point und dann wird man entweder krank oder der Freundin macht Schluss oder Gym explodiert oder...
Okay, alles klar.
Na, die Klassiker halt.
Das ist halt schon komplett ab. Ja.
Der Hund rennt in Laster, keine Ahnung, es gibt halt immer...
Alter, was ist hier los jetzt? Ey, alter Vater, ey.
Alter, ich singe halt auch den Trainingsfluss, was soll ich sagen? Ja, ja, dann versaut es halt immer irgendwie das ein bisschen. Das ist ja irgendwie so das Schicksal. Aber meistens finde ich auch, das ist so eine übelste Empfindungssache, dass man die Phasen, die wo man wirklich mal so 3-4 gute Dinge hat, die checkt man dann gar nicht, weil die so durchfliegen, ne? Und das ist so happy und das vergisst man aber auch irgendwie ganz schnell wieder.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, irgendwie beißt man sich so ein bisschen an den negativen Sachen fest dann, ne?
Ja, Verlusttheorie. Also irgendwie so, das finde ich damals übelst interessant, so menschliche Biases, das interessiert mich total. Und ich glaube, da hat Kahnemann in Nobelpreis für bekommen, dass er gezeigt hat, dass Menschen Verluste doppelt so stark bewerten wie Gewinne. Haben sie irgendwie so ein Geldspiel gemacht und da mit Skalen und da haben die gemerkt, dass die genau, also den Verlust vom selben Geld genauso schlimm finden, doppelt so schlimm finden wie denselben Gewinn von dem Geld. Und noch krasser ist so, dieses Gespür für Fairness, wenn man merkt, dass jemand anders, man hat was Gutes geschafft, aber der andere hat was Besseres, also hat es noch besser gemacht. Also jetzt ist ja perfekt eigentlich das Beispiel für Lifting. So, sagen wir mal, du machst ein 10 Kilo PA, aber dein Kumpel macht ein 20 Kilo PA, dass du dich dann beschissener fühlst, als wenn beide gar kein PA gemacht haben.
Ja.
Da sind Menschen manchmal echt komisch drauf, ne? Aber man muss da halt echt drum wissen und dann so ein bisschen aktiv dagegen arbeiten und das, sich dabei erwischen quasi.
Ja, das stimmt, da hast du völlig recht, eigentlich. Ja, ach ja, keine Ahnung. Ach, das wird alles wieder bei uns beiden, denke ich.
Ja, ich bin schon gespannt auf nächste Woche. Ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf diesen Reha-Termin oder was heißt Reha, auf diesen Physio-Termin mit denen, weil Ich habe ja noch so ein paar andere Wehwehchen beim Banken, irgendwas in der, so hier Brustbereich, keine Ahnung, was das ist. Und ich habe ja von denen auch so diesen so ein Webinar quasi auch gemacht mit Injury im Powerlifting. Und das sind halt echt so interessante Sachen mit so passiver Strukturenbelastung, mit so Slideouts, dass man so wie so ein Liegestütz macht und dann slidet man mit einer Seite so raus. Aber das würde ich halt niemals selber machen. Wenn ich viermal die Tage bench, wüsste ich gar nicht wann, wo, wie oft. Und oder sowas gibt's ja auch für Squats irgendwie, dass du auf einem Bein runtersquatst und das andere vom Kabelzug nach außen aus einem Slider ziehen lässt. Und das ist mir aber alles viel zu gefährlich, oder? Also, da muss man ja auch mal sagen.
Sind ja noch Adduktor ab.
Ist so, ja. Und dann, also da bin ich mal gespannt, ob ich da irgendwas Verrücktes machen kann, darf, soll. Weil ich will ja auch an dem Hip-Shift arbeiten, dann im Sumo zickt's mir mal im Hintern. Also ich werde die da mal ein bisschen zuquatschen und bin da sehr gespannt, was die mir da für einen Trainingsplan. Habe auch ein bisschen Lust so daran jetzt zu arbeiten. Und das Coole ist ja auch manchmal, dass es dann, wenn man es einmal akzeptiert hat, so jetzt gerade wieder ein kleines Setback, dass man dann auch wieder so ein bisschen den Druck rausnehmen kann. Und ja.
Ja, ey, vielleicht lernst du da auch ein paar coole Sachen fürs Programming. Ganz
bestimmt.
Mit solchen Sachen, da können wir ja noch mal drüber sprechen dann. Das ist alles sehr, sehr spannend. Ja, ich werde mich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie demnächst in die TSG Mentorships reinarbeiten. Endlich mal. Und mal gucken, ob ich da für mich was mitnehmen kann. Ansonsten ist für mich auch irgendwie der Plan, das habe ich ja schon erzählt, in die Skill Meetings reinzugehen von MTMT. Die machen ja alles Mögliche. Also so auch so Geschäftssachen. Die haben ja so ein Personal Training Gym in München. Ja. Und bei denen laufen ja die Großteile der Gewinne irgendwie darüber, dass sie halt Personal Trainings geben. Ne? So hat es ja angefangen. Und die Entwicklung und sowas und wie man das am besten strukturell angeht, das besprechen die da auch. Das ist für mich nicht so spannend, weil ich ja keine Personal Trainings gebe, sondern ich bin ja nur Online-Coach. Aber ja, die machen ja so sehr allgemeine Sachen. Ne? Also wir sind ja sehr in unserer Powerlifting-Bubble gefangen und vergessen dann eigentlich viel, dass der Mensch halt nicht nur so ein...
Also du ja, ich nicht. Ich bin...
Ja, ja, stimmt, du bist
holistischer, weltoffener Universalgenie ist, glaube ich, das passende Wort. Aber erzähl mal.
Sagt man, glaube ich, so. Ja.
Man vergisst
halt irgendwie schnell auch... Also ich habe zumindest bei mir das Problem nicht so sehr erkannt, muss ich sagen, aber seitdem ich coache, höre ich halt auch regelmäßig den MTMP-Podcast und die holen einen immer schon ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Für mich ist es halt einfach wichtig, irgendwie den Mensch als gesamtes System zu betrachten und nicht nur als Powerlifter und Athlet. So. Und es ist halt einfach extrem relevant, nicht nur Training und Ernährung als Faktoren für die Trainingsplanung mit einzuplanen, sondern halt auch biologische und psychosoziale Komponenten. Ja, du bist ja nicht...
Ja, total.
Du existierst ja nicht nur in Training und Ernährung, sondern du hast ja auch noch soziale Kontakte. Du wirst manchmal belastet durch Dinge in deiner Umwelt. So. Und dieser psychische Stress wird, glaube ich, ganz, ganz massiv unterschätzt in vielen Bereichen. So, wenn du einfach deinen Kopf nicht ruhig bekommst und nicht klar bekommst fürs Training, dann kannst du eigentlich auch abschminken, dass es im Training richtig geil läuft. So, manchmal kann man Training so ein bisschen als Coping-Mechanismus betrachten, in dem du halt einfach dich abreagieren kannst und dann funktioniert das eine Weile. Aber langfristig ist es halt einfach zu viel Belastung, wenn du psychisch krass gestresst bist.
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen sein wie so ein Wirtschaftsinformatiker, dass man noch die angrenzenden Teilgebiete versteht, so dass man da auch schon ein bisschen, glaube ich, mit organisieren kann, dass man einen Ausblick hat, dass man da nicht Sachen schlechter macht, egal ob es für Psyche ist oder Gesundheit im Sinne von jetzt Technik und wie der Körper funktioniert, und gleichzeitig aber auch weiß, wann man da an seine Grenzen stoßt oder Punkte erreicht sind, wo man die Leute dann auch an jemand anders verweisen muss. Ja. Also im Sinne von, man kann ja nicht Powerlifting-Coach sein, der jetzt Programming macht, dann noch Biomechanik-Spezialist, dann gleichzeitig noch Anatomie, Mediziner, Physio, Psychologe und noch ein persönlicher Assistent am besten noch so, ne?
Ja, genau, das kannst du halt nicht machen.
Also man muss dann halt auch, also ich finde es immer gut, wenn man, genau, man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie die Leute verletzt durch das Training oder halt psychisch oder genauso mit dem Diätologie oder sowas, also Ernährung. Klar kann man da unterstützen, helfen. Manche bieten das ja auch als Kombipaket an. Ich bin da auch sehr bei meinen Trainees dabei, dass ich denen helfe, so wenn es jetzt um Gewicht für einen Wettkampf geht. Und das kann ja auch mal sein, dass man ihnen sagt, ey, das macht überhaupt keinen Sinn. So, da hatte ich auch zwei Athleten, wo ich gesagt habe, so, ey Leute, wir müssen jetzt mal aufbauen. So, das hat überhaupt keinen Sinn, dass ihr euch die ganze Zeit hier irgendwie versucht, dünn runterzuhungern. Und bei anderen sage ich, okay, wir haben da echt Chancen und wenn du dich dann wohler fühlst, können wir auch runtergehen und dann will ich die natürlich, vor allen Dingen, wenn ich sowas empfehle, dann will ich da die auch unterstützen und da muss man einfach auf aufpassen. Also wir werden ja in der nächsten Folge schon mal ein kleiner Teaser, da wird liebe Caro vom Balanced Strength uns hier beiwohnen und wir werden uns da ein bisschen über Abnehmen, Zunehmen, Ernährung generell und da vor allen Dingen um die emotionale Komponente unterhalten. Ja. Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ja, also man sieht ja auch, wie viel Leute auch im Training kaputt gehen können, auch mental und das genauso in der Ernährung. Und da muss man einfach auch aufpassen, bin ich der Meinung. Und dann einen Überblick haben, was man macht oder was man auch anrichten kann oder wo man Leuten helfen kann.
Ja, ja, ich bin auf die Folge auch schon sehr gespannt. Also die ist jetzt noch nicht aufgenommen zu diesem Zeitpunkt, aber Ich freue mich schon sehr drauf da. Ich habe auch ein paar Fragen mir schon rausgeschrieben, weil Caro ja jetzt nicht so dieser klassische Powerlifting-Coach ist, ne? Die macht jetzt eigentlich, die betreut ja auch ganz viel einfach so Everyday-Athletes und nicht so Wettkampfathletinnen und Athleten. Und das ist ja bei uns beiden eigentlich nicht so richtig der Fall, ne?
Ja. Also viele Powerlifter haben ja auch schon Vorwissen, obwohl ich mir da manchmal auch denke, wie gesagt, das werden wir nächste Folge besprechen.
Wo ich mir da auch manchmal denke, seid ihr komplett bescheuert oder was?
Nee, da gibt's mal, ja, also da gab's schon verrückte Sachen, wo ich mir echt gedacht habe, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, so ihr seid Sportler, also man muss doch wenigstens ein paar Grundlagen wissen. Aber
okay, willst du das erst nächste Woche besprechen oder willst du
freut euch auf die nächste Folge.
Kleinen Insight, oh Alter. Aber ja, pass auf, ja, okay, das lassen wir mal so stehen, aber ich nehme mal die Überleitung einfach mit, weil es gerade gut passt und weil ich mir dazu eben ein paar Notizen gemacht habe, jetzt vergangene Woche. Und zwar ist es das Thema Trainingsplanung. Also es sind so ein paar Dudes an mich herangetreten, also sehr gute Freunde von mir, einer, mit dem ich Football gespielt habe und den ich auch schon eine Weile durchs McFit kenne und dann noch ein sehr guter Freund von mir, der war eine Zeit lang in Mexiko und hat da auch trainiert und so. Und bei denen ist so diese Westside-Ansicht total vertreten. Und ich fand das so krass, weil für mich die meisten Prinzipien so von Westside eigentlich komplett überholt sind.
Total.
Ja, also ich habe
nicht. War Louis Simmons nicht hier Westside auch?
Ja, ja.
Das der ist Vertreter.
Der ist Mr.
Und selbst Westside, da. Wer war denn das hier? Sebastian Keindl oder so, ne? Der hat ja bei dem gelernt. Der meinte ja auch, dass der halt eben viel differenzierter das auch trainiert und dass der meiste, was er da mitnehmen kann, also mentale Sachen sind Erfahrung. Mhm. Aber dieses richtige Oldschool, was man so im Kopf hat, wenn man an Westside denkt, mit Ketten und
ja, Bändern das ist halt, und so halb angezogene Squat-Suits, Box-Squats und so weiter. Also nicht, dass es nicht irgendwie irgendwo seinen Platz hätte oder so. Aber
also ja, auch man muss
Programming.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man dazu sagt, wenn wir reden jetzt hier über Westside-Style-Programming, aber im Rawlifting. Also ich glaube, bei Equip haben wir beide überhaupt keinen Plan. Also so.
Ja, stimmt.
Zumindest da im Verhältnis. Da
kann man jetzt nicht viel zu sagen, ja.
Und aber dann kommen Leute an und machen irgendwie mit Ketten Box-Squats mit, aber so richtig hinsetzen, komplett nach hinten lehnen, nicht jetzt um die Tiefe zu checken oder so. Ja. Und dann wechselt man das auch irgendwie jede Woche und macht dann da irgendwelche Max-Outs. Und also ein verwirrteres System kann ich mir schwer vorstellen. Es ist einfach so, klar, damals hat man jetzt auch nicht den Wissensvorsprung von heutzutage. Und wie gesagt, das kann man da auch viel aus dem Equip-Lifting, wodurch halt diese ganze Kettensachen und Bändersachen begründet sind, dass man halt versucht, den Anzug zu emulieren, der aber halt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde dauert, um anzuziehen und drei Leute, ja, dass man halt dann, dass er mit so Ketten und Bändern die Funktion von dem Anzug quasi ein bisschen.
Reduzierst einfach den Trainingsstress so. Also es ergibt ja Sinn irgendwo, ne? Aber du ja, veränderst einfach die Kraftkurve.
Belastungskurve, ja.
Ja, genau. Und das, ja. Aber das mein, also das auch total krass, also auch die Übungsauswahl, aber auch so. Westside arbeitet ja mit dieser wellenförmigen Periodisierung, so auch Intra-Mikrozyklus. So.
Ja, also weekly underlating, ne? Aber dann halt auch, dass die Übungen austauschen jede Woche.
Ja, ne? Na, halt so dieses Max-Effort und Dynamic-Effort-Day, also die richten ja die Tage richtig nach ganz speziellen Skills aus, so, ne? Also, dass du an einem Tag sehr schwer trainierst, was weiß ich, Heavy Singles oder Heavy Triples oder sowas. Und dann an einem nächsten Tag, an einem Dynamic Effort Day, leichter, aber dafür mit mehr Fokus auf
Explosivität,
ja, Geschwindigkeit. Und ich denke mir, also für mich ergibt es einfach keinen Sinn, diese Skills voneinander zu trennen.
Überhaupt nicht. Also der Grundgedanke von Daily Underlating Periodization, das heißt, dass man, also nicht periodisiert wäre, du hast drei Trainingseinheiten und machst jede Trainingseinheit dasselbe. Keine Ahnung.
Ja.
Drei Fünfer Squats. So, das wäre nicht periodisiert. Ja. Und eine Daily Underlating Periodization ist, wenn du halt, wie Falk gerade geschrieben hast, dass du zwischen, nicht über die Blöcke quasi, über die Wochen oder Monate quasi diese Rap-Sets änderst. Das heißt, du fängst an mit Achtern alle drei Tage, dann den nächsten Block machst du alles Fünfer, dann den nächsten Tag alles Dreier, den nächsten Block. Sondern Daily ist halt quasi, dass man die Blöcke relativ gleich lässt, wenn man das isoliert betrachten würde, aber unter den Tagen halt verschiedene Rap-Sets machst. Also einen Tag schwer zum Beispiel, einen Tag super leicht mit wenig Raps, dass man eher Explosivität trainiert und einen anderen Tag Hypertrophie, wäre so ein typisches Beispiel.
Ja, ja.
An sich ist es ja nicht unbegründet, dass man sagt, also der Gedanke dahinter ist ja, dass man verschiedene Fähigkeiten dadurch potenzieren kann. Zum Beispiel nach einem Hypertrophie-Training ist es jetzt vielleicht nicht sinnvoll, Max-Out zu machen, relativ stark danach, weil man halt noch erschöpft ist. Das heißt, und zum Beispiel vor einem schweren Tag kommt es meistens ganz gut, wenn man so einen Dynamic Effort Day macht oder einen Priming Day oder einen Speed Day, um halt neuronal A, sich zu erholen und B, halt diese neuronale Komponente, diesen maximalen Intent zu trainieren. Das Problem ist halt, was Falk schon meint, also bei manchen Übungen ist es halt viel zu kurz oder zu langfristig quasi auseinandergezogen. Also bei Bank denke ich jetzt zum Beispiel dran. Da kann man viel öfter schwere Lasten trainieren und kommt dann einfach viel fresher immer rein. Ich glaube, wie gesagt, da weil halt einfach die Regeneration da deutlich schneller ist. Und ein großes Problem an der Sache sehe ich auch, weil an sich ist es jetzt kein verkehrtes Prinzip. Ich glaube, hier Greg Knuckles hat ja mal eine große Meta-Analyse gemacht und die so ausgewertet, welche Periodisierungsmodelle in der Forschung am besten funktionieren. Und Daily Underlating Periodization hat dann noch den meisten wissenschaftlichen Background im Vergleich zu solchen blockperiodisierten Sachen. Die sind dann relativ neutral. Die funktionieren natürlich anekdotisch, haben die deutlich mehr Relevanz aus quasi Erfahrungsberichten. Aber das funktioniert auf jeden Fall jetzt nicht schlecht. Ich glaube, ein großes Problem ist diese Dynamic Effort Days. Die sind so für mich das größte Pet-Peeve, weil die halt extrem leicht gemacht werden.
Und ja, also es ist ganz, ganz komisch so, aber auch mit, und jetzt kommen wir wieder zur Übungsauswahl, irgendwie mit irgendwelchen Features, die im Rawlifting eigentlich relativ wenig Anwendung finden. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ja mit dem Dude geschrieben und er meinte dann so, dass er immer mal Stress im Ellenbogen- und Trizepsbereich hat und so. Und dann haben wir über die Übungsauswahl kurz gesprochen und über Programming und dann meinte er so, also ich habe gefragt, ja, was machst du denn für einen Trizeps? Und er meinte dann so, ja, ich mache JM Presses. Kennst du?
Ja, ja.
Also für alle, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen ein Mix aus Engbankdrücken und Skull Crushers, also so French Press.
Ja.
Heißt, man liegt flach auf einer Bank, startet in so einer, ja, Close-Grip-Bench-Position.
Schulterbreit oben. Ungefähr.
Ja, genau, schulterbreit. Und dann geht man runter, wie beim Engbankdrücken, und versucht dabei gleichzeitig die Hantel so ein bisschen Richtung Gesicht zu führen und versucht damit halt eine große Winkeldifferenz im Ellbogen zu erzeugen. Das Problem dabei ist, dass man, für mein, also so wie ich das sehe, ist das Problem dabei, dass es halt ein Pushing-Movement ist, was so ein bisschen pervertiert wird, ja, weil das du halt deutlich mehr Gewicht bewegen kannst als bei einer French Press oder bei anderen isolierten Trizepsübungen. Und man das eigentlich ein bisschen mehr als Pressing-Movement sehen müsste. Ergo ist der Stress auf dem Ellenbogen plus die Gesamtbelastung als Pressing-Movement viel höher, als wenn man eine isolierte Trizepsübung macht. Ja, und dadurch, durch den erhöhten Stress, wird man ein bisschen verletzungs- und verschleißanfälliger und so weiter und so fort. Und da kann es halt schneller mal zu Schmerzen kommen. Und habe ich ihm auch gesagt, ja, weiß ich nicht, also JM-Presses, also wenn du die mit rein nimmst, musst du die halt als Pressing-Movement zählen, genauso wie Close-Grip-Bench. Was ja bei Westside und bei so Westside-Protokollen und was, kennst du Fifth Set von Corey Sweet?
Nee.
Das ist auch eigentlich sehr, also ich fand das auch ziemlich Westside-orientiert. Dass alles, also das eigentlich nur Bankdrücken, Comp-Bench im Max- und Dynamic-Effort-Style als Pressing-Movement gezählt wird. Und alles andere halt nicht so richtig. Also Close-Grip-Bench nicht wirklich als Assistance-Work fürs Bankdrücken, sondern eher als Trizepsübung, genauso wie JM-Presses und Overhead-Press und sowas. Aber es ist halt alles für dieses drückende System halt, ist es halt relevant, so.
Ja, technisch. Total. Also ich meine, kommt doch darauf an, wenn man es zählt und dann immer gleich lässt, findet man ja dann auch irgendwann, wo man hingeht. Ich kann auch nicht genau beschreiben, warum jetzt bestimmte Ellbogenwinkel mehr auf den, also wenn es in einer Line mit dem Oberarm ist, warum dann trotzdem manche mehr sich auf den Ellbogen auswirken als andere Übungen, obwohl der Winkel anscheinend relativ ähnlich ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass JM-Presses absoluter Tod für die Ellbogen sind, bei mir zumindest. Ja, komplett. Also bei Skycrusher gehen halt so, ne? Vor allen Dingen, wenn ich halt eher ein bisschen rotieren kann, dann geht das. Aber ich hatte so bestimmte Movements, die schon eher ein bisschen, wo ich andere viel entspannter machen kann. Ich glaube, JM-Press ist eine, genau wie, ja, es gibt einfach so manche Übungen, wo man weiß, naja, die sind öfter mal ein bisschen schmerzanfälliger. Und wenn man damit klarkommt und da einen guten Pump kriegt und das gut belasten kann und wegregeneriert, dann ist es ja alles okay. Also es gibt jetzt nicht an sich schlechte Übungen.
Ja.
Aber die ist schon sehr, ja, ich finde, ja,
aber gerade wenn ich weiß,
Stimulus-Fatigue-Ratio ist da auch immer ein bisschen off.
Ja, genau. Also auch gerade wenn ich weiß, dass ich immer mal oder dass ich anfällig bin dafür, irgendwie Ellenbogenprobleme zu kriegen, dann wären JM-Presses auf jeden Fall nicht meine erste Wahl. So. Das ist vielleicht.
Also ja, und ich finde auch, das ist so eine typische, nichts Ganzes und nicht Halbes Übung, ne?
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also da würde ich doch lieber Close-Grip-Bank drücken und dann halt irgendwie noch zwei R10-Sätze mit Trizeps-Extension am Kabelturm machen.
Ja,
oder so, dann hat man mehr Bank am und Kabel, mehr,
so dann.
Ja, irgendwie sowas. Dann hat man irgendwie mehr gefühlt mehr Trizeps richtig getroffen und man hat mehr Bankübertrag. Also was ich auch ganz schlimm finde an dieser ganzen Westside-Debatte ist diese ganze Lat im Bankdrücken-Geschichte, was ich immer noch übelst häufig höre.
Ja, das ist immer noch
übel häufig. Neulich halt wieder. Zweimal, seit wir gesprochen haben.
Ja. Ernsthaft?
Wo ich meine, ich sag dann immer so, ja, was macht denn der Lat? Und was machst du beim Bankdrücken? Und da merkt man einfach, dass es mitunter entgegengesetzte Wirkungsrichtungen sind. Ja. Und dann sagen die immer, ja, nee, der soll ja aber stabilisieren. Und ich sage immer dann so, ja, das kommt halt vom Equipbankdrücken, wo man wirklich aktiv mit dem Lat die Hantel auch reinziehen muss gegen den Anzug. Und du, da gibt's ja bestimmt auch andere Mechaniken beim Equipbankdrücken. Und da kannst du ja auch nicht so eine krasse Brücke wahrscheinlich machen. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich doch.
Ja, wahrscheinlich.
So, wie gesagt, da will ich nicht zu doll einmischen. Aber
ich meine, man kann es ja einfach mal probieren. Aber halt, also klar,
ich trainiere auch
ja, erzähl du erstmal, ich mach gleich.
Also ich meine, dass man versucht, aktiv den Lat anzuspannen beim Bankdrücken, weil der ja eine stabilisierende Wirkung hat, ist irgendwie so, als würde ich den Bizeps anspannen würden beim Bankdrücken. Und ich denke, ja, der hat halt auch der ist Antagonist zum Trizeps und hat dann auch eine stabilisierende Wirkung, aber den muss ich nicht aktiv flexen so. Und so für Schulterpositionen, klar, Brustbein in Elevation bringen. Das passiert dann, dann, also ich sehe nicht so richtig, wo der Latt, warum man da aktiv mit dem Latt arbeiten muss beim Bankdrücken, der eher den Oberarm an den Körper ranzieht so.
Ja. Ja, genau.
Und also komischerweise alle, wenn ich dann eine Technikumstellung mache, war das dann immer nie ein Problem plötzlich mit Stabilität in einem.
Ja, eben. Leuten. Eben. So, also klar ist es ganz nett, wenn du viel Rücken hast, dann hast du erstens mehr Auflagefläche so, ne? Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon irgendwie wenigstens ein bisschen stabiler auf der Bank liegen und du hast halt wahrscheinlich einfach einen größeren Querschnitt und das ist ja, also ne, hast dann weniger Weg. So, aber insgesamt macht der Latt halt jetzt so nicht so viel. Man muss vielleicht auch noch so ein bisschen bedenken, sowas, also wenn du dich nicht ganz effektiv und effizient mit der Materie auseinandersetzt und versuchst da irgendwie Fortschritte zu finden, so ein Typ wie Pascal hat ja vor ein, zwei Jahren auch noch so diese starke Rückenaktivität im Bankdrücken gepredigt. So.
Ja.
Und wenn du halt, also wenn das so ein bisschen deine einzige Quelle ist, ist es halt dein Status, ne? Dann hast du es halt mal gehört, dass Rücken total wichtig ist und ja, Bankdrücken besteht aus Bank und Rücken. Und ja.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt nicht?
Bankdrücken ist ja Rücken drin, natürlich, klar.
Ja, sicher.
Oh, fuck. Ja, nee, du hast recht, das kannst du den Leuten ja nicht vorwerfen. Das ist ja auch echt wichtig, dass man. Wir werden halt auch Sachen irgendwann finden, wo man sich im Nachhinein denkt, hey, wie ist man darauf gekommen? Aber
es ist halt einfach wichtig, sich auch weiterzuentwickeln. Ne? Das ist ja auch relevant. So. Und dann muss man halt schauen, welche Quellen man als vertrauenswürdig erachtet und denen dann halt auch entsprechend vertrauen.
Ne? Ja, also es liegt wahrscheinlich nicht am Latt, wenn eure Bank struggelt. Das so viel nur gesagt. Latt-Training an sich, Rückentraining an sich ist ja nicht kein Problem und ist ja auch wichtig, aber.
Nee. Aber ja, wie gesagt, wir sind ja nicht im Equip-Sport, dass man da irgendwie die Hantel ganz gezielt an sich ranziehen müsste oder dazu den Bizeps flektieren oder sowas. Das ist ja und alles.
Ein Problem, was ich auch habe mit Westside, ist halt diese, also wahrscheinlich gar nicht so mit der Schule, aber was da so anscheinend aufgenommen wird von den Leuten, ist dieses ganze, ich bin ein harter Motherfucker und ich muss mir hier Schmerzmittel reinknallen und ja, alle Gelenke schmerzen, ich bin halt Powerlifter. Das stammt halt, finde ich, sehr stark aus dieser Richtung, ja. Was wahrscheinlich überhaupt nicht so vertreten wurde von den Leuten, die das halt geprägt haben und so, die waren halt hart am Trainieren. Aber selbst da hat ja, gut, gibt's ja auch diese Westseite, wo danach immer halt gesagt wurde, ja, hier, wenn es dir wehtut und nicht trainierst, bist du halt so schwach. Und da haben wir uns ja auch mal lange unterhalten, können wir auch mal im Podcast erwähnen, dass man, gut, Männer sind halt oft so blöde, da sieht man es halt schon öfter, aber dass ich halt auch übelst viele Frauen dann gesehen habe, die so, dann auch diese Mentalität, die sich dann abgrenzen wollen und sagen, nee, ich bin jetzt hier kein zierliches Püppchen so, sondern ich bin jetzt auch Powerlifter und ich bin hart, dass dann irgendwelche Leute mit 22 irgendwie posten, ich humpel jetzt zum Kreuzheben, so nach dem Motto. Mhm. Wo ich mir dachte, ey, das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz, so durch Schmerz durchzutrainieren. Ja. Und man sollte jetzt nicht in jedem Zwicken jammern, klar, aber also, ja, ich predige das ja und hab's dann auch mitunter halt missachtet und dachte, ja, passt schon, komm, jetzt steht, also so kam ja mein Hexenschuss. Klar, ich war da ein bisschen überbelastet, das habe ich ja mitunter auch ernst genommen. Aber dann habe ich halt auch gesagt, naja, komm, jetzt hier hast du Miss Groove, grindest es jetzt halt hoch irgendwie. Ja. Da kam halt der Hexenschuss, ne? Und ich weiß nicht. Das wird ja auch, Jason Tremblay wiederholt das immer wieder über Taylor Edward, dass er sagt, einer seiner größten Qualitäten, und der ist ja echt ein übelstes Workhorse. Der ist ja auch noch irgendwie hier, irgendwas businessmäßig und hat da irgendwie einen ewig Stundenjob, versucht übelst viel Zeit mit seinen Kindern zu. Der geht halt abends um 10 trainieren und trainiert dann halt bis um 2 und dann geht er halt pennen 4-5 Stunden und dann ballert der seinen Job dann noch durch.
Ja.
Aber er meint halt über ihn, eine seiner allergrößten Qualitäten ist ganz genau, dass er weiß, wann er pushen soll und wann er sagt, ey, heute ist es nicht da. Ich fühle mich komisch, irgendwas zwickt da, und dass er sich auch ernst nimmt, dass er, und da kann sich jeder ernst nehmen, der mehr als der 0 auf 15 Mensch ist, und trotzdem, wenn es nur in Anführungszeichen 120 Kilo sind, es ist trotzdem für die meisten Leute doppeltes Körpergewicht oder so, dass man damit einen gewissen Respekt rangeht und auch sagt, dass man halt viel Gewicht bewegen kann, aber dass das halt trotzdem Einfluss auf den Körper hat. Und dass man das halt ernst nimmt, wenn der Körper zwickt und sagt. Und vor allen Dingen, wenn man das halt, wenn es mal eine Session ist, ist eine Sache. Aber man merkt, man hat das schon eine Weile und es wird irgendwie nicht so richtig besser, dass man sich dann wirklich der Sache auch annimmt. und auch respektiert, dass man einfach stark ist und da viel Gewicht das ist, mit dem man da handelt und dass man ja mit Respekt ein bisschen da mit umgeht, gegen seinem Körper auch und auch mal sagt, ja okay, ja, heute ist es nicht drin oder ich mach mal vorsichtiger.
Ja, auf mich wirkt das auch alles so ein bisschen verstrahlt dann, ne? wenn die Leute sich dann so in wie so einen tranceartigen Zustand reinreden mit, ja, ich bin, also ne, so dieser Status, ich bin Powerlifter und ich muss Schmerzen haben und ich würde jetzt einfach nur kurz ein bisschen stützen, was du gesagt hast. So. Klar, als Athletinnen und Athleten setzen wir uns ja alle irgendwie einem gewissen Stress aus. Ja? Also nicht nur psychisch, sondern halt physisch ganz massiv. Und das sorgt halt dafür, dass gewisse Strukturen irgendwie mal wehtun. Und dass Schmerz in einem gewissen Maße normal ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber das heißt nicht, dass wenn man sich eingesteht, dass man Schmerzen hat und dass man sich eingesteht, dass man vielleicht irgendwo ein bisschen zu viel gemacht hat und jetzt vielleicht zurückschrauben muss, um das zu kompensieren, dass man irgendwie sowas wie eine schwache Person ist. So. Ich glaube, so eine gewisse Awareness dafür zu entwickeln, was der eigene Körper kann, so wie du es jetzt bei Taylor Edward beschrieben hast, ne? Und zu lernen, wie man pusht und wie nicht und ja, alles, was so in die Richtung geht, ist halt schlau und erfordert wirklich viel Maßhalten und Zurückhaltung und sowas. Und ich finde, das erfordert auch ein ganz, ganz
andere Stärke.
Enormes Maß an mentaler Stärke, sich zu zügeln und zu erkennen, dass es jetzt nicht der richtige Weg ist, sich irgendwie komplett durch eine Einheit durchzuprügeln, obwohl man eigentlich gar nicht in der Lage dazu ist, ne? Und diese Erkenntnis wird einen, glaube ich, langfristig einfach extrem weit bringen. So, wenn man das kann und umsetzen kann, mega krass. Ne?
Ja, Sascha Stendebach meint ja auch dasselbe, dass er fast nie verletzt war und also immer mal so ein Zwicken oder mal ein, zwei Wochen ein bisschen weniger trainieren, aber er hatte nie eine krasse Verletzung und der macht das halt schon ewig. Und so wird man halt im Powerlifting stark, dass man sich nicht fragt, was muss ich jetzt tun, um nächste Woche stark zu sein, sondern was muss ich tun, um in 3 Jahren stark zu werden. Ja. Und das geht ja übers Thema, ob man mal erkältet ist und dann nicht trainiert. Und ja, also ist auch nicht so, dass wir das jetzt total schon durchgespielt haben. Also ich könnte jetzt auch neue Squat-PRs schon, also neue Rep-PRs auf jeden Fall ballern. Hätte ich das halt ein bisschen intelligenter angebracht und vorsichtiger. Aber man macht sich halt natürlich immer den Druck und denkt so, ah nee, komm, und ich muss das jetzt noch besser machen und da muss noch mehr. Ja. Und ich glaube, das Beste ist so, wenn man merkt, man macht leichten Fortschritt oder man macht über die Blöcke Fortschritt, und man fühlt sich einfach gut, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen.
Ja, total. Aber das ist, da würde ich, glaube ich, jetzt mal so kurz den Bogen zum Anfang schlagen. Das Powerlifting wirkt halt auch einfach extrem schnelllebig. Ne? Also wenn man jetzt mal schaut, dass da so ein Sub-18-Jähriger, 83er, 300 Kilo hebt, denkst du dir so, Alter, ich hab keine Zeit mehr. Wie kann das denn sein, dass jemand so jung schon so stark ist und ich popel hier immer noch so rum, obwohl ich schon so alt bin, bliblablub, ne? Aber was man sich halt realistisch einfach vor Augen führen muss, ist, dass insgesamt ich nenne es jetzt mal Lebenserwartung als Sportlerin und Sportler nach hinten verschoben ist. Also wir entwickeln uns immer weiter dahin, dass die Leistungsfähigkeit einfach durch schlaue Trainingsplanung viel, viel länger erhalten bleibt. Ja, dass man nicht wie vor 40, 50 Jahren einfach mit Anfang 30 schon komplett ausgebrannt ist und eigentlich gar nichts mehr leisten kann, sondern dass man auch mit Ende 30, Anfang, Mitte 40 immer noch sehr, sehr krasser Athlet, eine krasse Athletin sein kann. Ja, und dass es nicht daran gekoppelt ist, dass man jetzt möglichst jung, möglichst stark wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Karriere dann von recht kurzer Dauer ist recht hoch, ja. Wenn man das ein bisschen schlauer angeht und langfristiger plant, dann wird man trotzdem sehr stark und kann das aber alles möglichst lang machen und kann auch noch im Alltag präsent sein.
Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass man es geht ja nicht darum, was du jetzt meinst, langfristig, dass man nicht trotzdem gute, große Sprünge machen kann. Man muss halt, ja. Das eher, es geht ja klar, das ein bisschen zu verteilen, aber geht es jetzt natürlich nicht drum, dass man sagt, okay, man könnte jetzt theoretisch 100 Kilo in einem Jahr drauf packen, aber wir machen das dann über 6 Jahre, weil manche haben halt auf keinen Fall so ein Potenzial wie diese Sub-Juniors, die jetzt 300 da knallen. Da muss man aber auch nochmal ganz doll betonen, das ist jetzt nicht, weil die alle besser sind. Es ist jetzt einfach, weil ein riesen Pool an Leuten, also ich weiß gar nicht mehr die Zahlen, aber die haben ja auch diese DM-Kürzung, haben sie mal gesagt, die wollten es statistisch halbieren und es hat sich aber verdreifacht, weil so viele neue Leute nachkommen. Wir sehen es bei uns im Verein, dass sich die Mitgliederzahlen echt potenzieren und immer mehr erhöhen, weil so viele neue Leute reinkommen. Und dann hat man halt so eine typische Normalverteilung an Leuten, die durchschnittlich sind, bisschen besser, bisschen schwächer. Und desto mehr Leute dazukommen, desto mehr Ausnahmetalente gibt es einfach.
Ja.
Und das sind halt DMs und WMs. Das sind halt die Leute, die man dann auf Instagram folgt. Es gibt halt viel mehr Durchschnittslifter, das kriegt man halt nicht so mit, aber es sind halt genetische, es ist viel mehr genetische Ausnahmetalente.
Ja, das ist halt echt so. Und deshalb ist es vielleicht auch mal ganz schlau für die eine oder andere Person, sich einfach mal eine LM anzugucken. Also geht einfach mal auf eine regionale Meisterschaft und sammelt da mal ein paar Eindrücke. So, es ist ja
genauso legitim, und
die Leute gehören ja auch angefeuert, so ist es nicht.
Man muss es einfach, es gibt dann immer krasse Leute, die, also das ist ja auch einfach, da werden noch ganz andere Rekorde fallen. Was man sich aber auch bewusst machen muss, viele von denen, die trainieren, die sind zwar erst, weiß ich nicht, das nervt mich ja immer ein bisschen, dass die dann als Junioren zählen und der ist ja erst Junioren, kann schon so viel, aber der trainiert dann trotzdem doppelt so lang schon wie ich, weil der halt mit 14 angefangen hat oder so. Das muss man halt auch sagen, dass die dann auch mitunter schon 10 Jahre trainieren. Obwohl die erst,
weiß ich nicht, 22 sind. Genau, und das Training ganz massiv in die Entwicklung mit eingeflossen ist. Ne? Also, ja.
Und selbst, was man sich auch immer vor Augen halten muss, wenn es jetzt so eine Leute gibt, ja, ich mache jetzt seit 2 Jahren Powerlifting und bin halt schon, weiß ich nicht, doppelt so krass wie alle anderen. Solche Leute haben, das wurde mir auch mal von jemandem, ich weiß gar nicht, im Verein haben wir uns mal drüber unterhalten, über solche Leute. Und dann sind es noch am besten die Leute, die ganze Zeit Max outen, wo sich dann irgendwie orientiert wird und die dann halt auch krüppeln und ja, dann hat mir aber einer gesagt, du, so eine gibt's schon ewig. Die haben eine Haltedauer von 2 Jahren. Dann sind sie weg. Dann verletzen sie sich und sind raus. Und ich wünsche das keinem. Und das soll jetzt auch keine Prognose für alle sein. Aber was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, Leute, denen es extrem leicht fällt, die eigentlich machen können, was sie wollen, die werden halt stärker.
Ja.
Die sind noch nicht da, dass sie mal mit richtigen Setbacks und Plateaus konfrontiert wurden, wo sie auf einmal ein Jahr gar keine Gains mehr machen. Und das für die noch viel schlimmer, weil denen fällt dann meistens sehr viel zu. Ja. Und wenn die dann auf einmal ihr erstes Plateau stoßen, dann haben sie richtig Probleme und müssen das auch lernen. So, die meisten hören dann einfach auf, weil die kennen nichts anderes, außer ich mache einfach jedes Training mehr und wird besser. Mhm. Und wenn sie das nicht machen, dann sind die an eurer Stelle, weil die gucken nicht nach unten, die gucken dann auf Weltniveau. Und dann siehst du den Jonah, dann siehst du den Hamza, die beide übelst die Leistung abliefern von Worlds und komplett pissed sind auf sich.
Ja.
Und das kenne ich aus dem Musikkontext, wo sich Bands auch so fertig gemacht haben, die haben gesagt, ey Leute, hab ich irgendwo, was wollt ihr, wenn ihr bei Rock am Ring spielt, aber dann alle irgendwie die ganze Scheiße hasst, dann bringt es doch auch überhaupt nichts. Und deswegen ist dieses Vergleichen, das trifft nicht nur euch, das trifft auch die richtig Guten, die vergleichen sich halt noch höher. Und dann machen die einen Ersten auf der Weltmeisterschaft oder einen Zweiten und sind komplett abgefuckt über sich, weil sie nicht ihre Ziele erreicht haben. Deswegen ist es für jeden extrem wichtig, so zu lernen, das langfristig zu sehen und sich einfach mit sich selbst zu vergleichen und auch den Sport total an sich zu genießen. Das ist auch eine wichtige Sache einfach.
Auch ein krasses Beispiel dafür, ich will niemanden bashen, so überhaupt nicht, aber Martin Brester zum Beispiel, 93er Sub-Junior, wie gesagt, kein nicht überhaupt nicht negativ gemeint, ich mag den, das ist ein cooler Typ, so, nur mal, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, so, der ist halt extrem talentiert, das ist ein unglaublicher Ausnahmeathlet, ja, das hat das Jahrtausendtalent, ja, wirklich brutal. Und wurde für die Weltmeisterschaften Jugendjunioren nominiert, hat das erfahren und meinte dann so, ja, ich werde Weltmeister. Und fährt dahin und kriegt von einem Niederländer in seiner Klasse so den Arsch aufgerissen. Alter, der war so scheiße drauf. Der war richtig gebrochen, der Typ. Und das ist ja nur verständlich, ne? Du kommst dahin, du hast noch nie warst du mit irgendwelchen Rückschlägen konfrontiert. Ja. Und fährst dahin und kriegst so auf die Fresse. Ich meine, es gehört dazu, so. Es ist Teil des Lebens und der ist ja dann zur EM gefahren und hat das Ding gewonnen. Zu Recht, so. Aber eben das, ne? Also, dass wir einfach, wie gesagt, um das in Perspektive zu rücken, wir sind alle Menschen, wir sind alle mit irgendwelchen Rückschlägen konfrontiert und der eine mal früher oder später, das macht am Ende keinen großen Unterschied, ne? Und wir können, sollten uns alle glücklich schätzen, dass wir in der Position sind, in der wir sind, denn andere Leute in anderen Positionen haben halt mit anderen Sachen zu kämpfen.
Ja.
Das ist halt normal.
Also das denke ich auch, ne? Und dass man sich auf den, auf sich selbst fokussiert, und oder zumindest das einordnen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Ist ja okay, ja, wenn man sich vergleicht und sich Ziele setzt. Aber und dann ist man auch mal abgefuckt, wenn was nicht so gut läuft. Aber dass man das immer ein bisschen in Relation setzt und auch in einem bestimmten Maße hält, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Und dabei kann euch ein Coach helfen, um mir nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, so schaut's aus. Ey, da haben wir die Folge doch heute gut rumgebracht, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch, dass wir noch so ein paar schöne Themen gefunden haben.
Ja.
Nächste Folge wird dann sehr spannend. Da werden wir jetzt zu tun haben, das alles unterzukriegen.
Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich werde mich jetzt auch die nächsten Tage hinsetzen, mal noch ein paar Sachen zusammensuchen, die ich fragen will. Weil ich glaube, dass Caro uns da wirklich sehr, sehr wertvolle Erfahrungen mitbringen kann.
Ja, vor allem auch für die Zuhörer. Ich glaube, wir haben auch beide da sehr viele Erfahrungsberichte und bestimmte Sachen. Also wenn ihr da auch mal so Fragen habt, die euch interessieren, bestimmte Punkte oder wo ihr Zweifel habt oder auch Sachen, die ihr oft beobachtet, wo ihr denkt, hey, das ist echt nicht okay. Also wir werden uns da wirklich über so Verhältnis zum Essen, über auch die Powerlifter mitunter Essstörungen entwickeln. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema, was man extrem sieht. Ja. Also wir haben heute so ein bisschen über diese psychologische Trainingsvariante und genauso gibt es das halt meiner Meinung nach auch bei der Ernährung, dass man auch ein bisschen aufpassen muss. Auch viele Sachen, die jetzt in der Öffentlichkeit extrem shady vermittelt werden und manchmal ein ganz komisches Bild auf so den Alltag eines Powerlifters wieder auszusehen hat, werfen. Also ich bin da sehr gespannt auf die nächste Folge.
Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Genau, auch dazu noch, wenn ihr Vorschläge habt an Personen, die ihr gerne hier im Podcast hören wollt, weil ihr denkt, entweder machen die uns komplett fertig und widerlegen alles, was wir sagen, oder könnte einfach noch ein sehr wertvoller Redebeitrag sein oder würdet ihr einfach gern hören und die Person ist einfach noch nicht so richtig präsent irgendwo, dann schreibt uns das gerne at falk.incredible at maxi-producer auf Instagram. Man kann, glaube ich, mittlerweile auch hier auf Spotify irgendwelche Kommentare hinterlassen. Das könnt ihr auch gerne.
Und Fragen, tun. Ja. Es geht ja immer der Fragebogen. Ich dachte, du hast aktiv da reingesetzt, aber ist dann schon so da, ja?
Das ist standardmäßig jetzt so. Ach, sehr schön. Mittlerweile. Genau. Also, da gerne einfach Sachen rein. Wir kriegen das dann sicherlich irgendwie mit und versuchen das dann irgendwie umzusetzen. Ja. Also, wir sind eh immer auf der Suche irgendwie nach Gästinnen und Gästen, die unseren Podcast hier ein bisschen bereichern können.
Und damit dann natürlich auch euch bereichern können.
Ganz genau so sieht's aus.
Falk, ich bedanke mich. Das war ein sehr schöner Podcast heute.
Fand ich auch. Ich gehe jetzt ins Training und versuche, möglichst positiv zu bleiben.
So ist es.
Und ich wünsche dir wieder viel Spaß beim Arbeiten heute Abend. Hä?
Oh ja, das muss jetzt wieder erklären. Falk, ich bin sehr gespannt nächste Woche, was du zu erzählen hast, ob es wieder in die richtige Richtung läuft. Und wir hören uns.
Ich lasse es euch wissen. Ey, bis nächste Woche. Macht's gut.